Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ja, herzlich willkommen, Herr Becker, hier im Studio beim Podcast Zwischendurch und Drin. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und meiner Einladung hier ins Studio gefolgt sind und mit mir in den nächsten 20 Minuten mehr oder weniger ins Gespräch kommen, hier bei uns im Podcast Zwischendurch und Drin. Denn Sie und ihr, die uns zuhören, wissen es bereits, dieses ins Gespräch kommen ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich glaube, ich treffe da den Gedanken vielleicht einiger von Ihnen und von euch, wenn ich sage, genau das brauchen wir doch gerade in unseren aktuellen, gegenwärtigen Zeiten, wenn wir auf unsere Gesellschaft, auf die Entwicklung unserer Gesellschaften schauen, ob im Kleinen oder im Großen. Herr Becker durfte ich oder Herrn Becker durfte ich kennenlernen hier an der Universität Oldenburg. Er ist hier Student und zwar, wie ich erfahren durfte, der Theologie und der Germanistik. Herr Becker habe ich kennengelernt, ganz dezidiert und auch durchaus intensiv durch die Arbeit, die er leistet in der Fachschaft hier bei uns am Institut der Evangelischen Theologie und Religionspädagogik. Und so wie ich von Herrn Becker erfahren durfte, ist sein Werdegang oder beziehungsweise seine Ankunft hier in Oldenburg nicht ganz direkt gewesen. So mit Blick auf Studienanfang und was will ich eigentlich so in meinem Leben machen? Was interessiert mich? Herr Becker, ich freue mich jetzt von Ihnen selbst nochmal zu hören, wie Sie Ihren eigenen Werdegang beziehungsweise Ihr Beginn des Studiums und dann Ihre Ankunft hier in Oldenburg beschreiben würden.
Hallo erstmal. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich danke auch gleich für die freundliche Einführung zu meiner Person. Mein Studienanfang würde ich so beschreiben, dass ich erst einen ganz anderen Weg einschlagen wollte. Ich wollte erst in Göttingen Theologie auf Pfarramt studieren.
Ah, Volltheologie.
Volltheologie studieren und habe dann mich aber dagegen entschieden und bin dadurch dann erst nach Oldenburg gekommen. Hier dann auch auf das Lehramt und dann entsprechend neben der evangelischen Theologie noch Germanistik, das Deutschlehramt für das Gymnasium an der Stelle.
Und diese Entscheidung, also Volltheologie, ich habe auch Volltheologie studiert, schon lange ist es her. Diese Entscheidung dann zu wechseln, hat ja durchaus wahrscheinlich, vermute ich, oder Sie haben es auch angedeutet, als wir uns darüber unterhalten haben, beziehungsweise Sie mir geschrieben haben, hat etwas zu tun mit dem Berufsbild, worauf letztendlich ja ein Volltheologiestudium vielleicht tendenziell läuft. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen erzählen, was Sie dazu bewogen hat, jetzt vielleicht doch eher auf Lehramt zu gehen, anstatt auf Pfarramt?
Der Pfarramtsberuf ist ja erst einmal einer mit sehr vielen Herausforderungen.
Da stimme ich Ihnen zu.
Also einer, der Menschen herausfordert, weil sie ja ganz anders auch in Gemeindentätigkeiten dann unterwegs sind und auch in einem ganz anderen Fokus der Menschen, die dort in den Gemeinden unterwegs sind. Und man begleitet Menschen an ganz existenziellen Punkten. Und für mich hat sich herauskristallisiert, dass gerade der Punkt oder der existenzielle Punkt des Sterbens für mich eine große Herausforderung darstellt, das bei Menschen dabei zu begleiten und ihnen auch ein glaubwürdiger Tröster sein zu können, ohne dass ich selbst davon psychisch oder emotionalen Schaden nehmen könnte. Und das hat dazu geführt, dass ich mir die Überlegung gestellt habe, ist es wirklich der Beruf, an dem ich hänge, oder ist es nicht eher eine andere Qualität, die mich mehr auszeichnet? Und da habe ich für mich festgestellt, dass ich vor allen Dingen eher mich im Bereich der Lehre und Forschung dann in dem Sinne auch verstehe, als genau im Gemeindekontext. Wobei ich natürlich trotzdem weiterhin ehrenamtlich in den Gemeinden tätig bin. Also da vielleicht auch nochmal dieser Grenzübergang, der sich
da... Da reden wir auf jeden Fall gleich noch darüber, was Sie ja auch aktuell schon ganz konkret tun sozusagen in der Praxis oder wie Sie sich in der Praxis konkret einbringen. Ich würde aber ganz gerne nochmal, Sie haben jetzt das Sterben, den Tod erwähnt und gerade auch diese existenzielle Herausforderung, die das mit sich bringt und inwieweit Sie sich da eben möglicherweise nicht oder ihre Grenzen gespürt haben, ne, als tröstende Person aufzutreten. Grenze und eben auch die eigenen Grenzen zu erkennen und dadurch dann eben zu sagen, okay, das ist nicht die Qualität oder der Bereich, der jetzt für sie ist. Und das zu merken, ich weiß nicht, ob das jetzt zu direkt oder zu persönlich gefragt ist, aber wie haben Sie das denn gemerkt?
Tatsächlich durch ein ganz konkretes Ereignis, durch einen Todesfall in meinem nächsten Nachbarumfeld an der Stelle, nämlich durch einen Todesfall eines kleinen Kindes, das im Jahre von 2,5 tatsächlich verstorben ist. Und an der Beerdigung habe ich damals teilgenommen und habe für mich festgestellt, dass das etwas ist, was mir dann doch zu sehr nahe geht, als dass ich da gut auch ein Tröster für die Familie sein kann und für die, die dahinter blieben sind.
War da auch eine, also ich stelle mir das so vor, und vielleicht die uns zuhören, so Bilder auch von, wie kann da eigentlich oder welche Art von Theologie oder welche Art von auch persönlicher Theologie, persönlichem Glauben kann da eigentlich greifen, dass man da so ein bisschen an so einen Punkt kommt und sagt, okay, hier wird's ernst, ne?
Ja, genau.
Also hier wird's vielleicht für mich auch zu ernst oder zu herausfordernd. Ich komme ja an meine Grenzen.
Genau,
ne?
Also ich würde sagen, damals war es auf jeden Fall etwas, was mich zu sehr an meine Grenzen gebracht hat, dass ich da an der Stelle dem nicht gewachsen war mit meinem theologischen Verständnis, das ich mir bereits dort erworben hatte.
Ja.
Und dadurch ist es für mich eher ein Punkt gewesen, davon Abstand zu nehmen, diesen Beruf dann zu verfolgen an der Stelle.
Ja.
Wobei ich heute, da, wenn ich das noch sagen darf,
sehr gerne.
Heute denke ich darüber auch ein bisschen anders nach. Also ich würde den Beruf per se heute nicht mehr wirklich für mich ausschließen, weil ich in meinem theologischen Reifen natürlich auch nochmal andere Einsichten gewonnen habe, die dadurch mich auch nochmal anders nachdenken lassen über Tod, Sterben und dem, was auch die Begleitung, also die Seelsorge ganz konkret bedeutet.
Ja, und Sie haben ja auch, das klang ja schon an, Sie haben ja den Pfad, sage ich jetzt mal, den Weg der Theologie auch nicht verlassen, sondern im Grunde genommen haben Sie Theologie so, spüre ich das, so nehme ich das wahr, auf weiten Raum gestellt, auf weiteren Raum. Sie haben den Weg nicht verlassen, aber Sie haben sozusagen diesen ausschließlichen Weg der Theologie ergänzt, erweitert, wenn ich jetzt von Studienfächern spreche, mit der Germanistik, aber eben auch mit Blick vielleicht auf ihr Tätigkeitsfeld, was Sie später in Angriff nehmen werden. Wie haben Sie denn erlebt diesen Wechsel und jetzt auch Theologie hier? Sie sagen ja gerade selber, Sie haben eine Entwicklung schon durch. Die Theologie und das, was Sie in der Theologie machen und vielleicht auch gerne mit Ihrem praktischen Bezug, den Sie ja da auch ausfüllen schon. Wie erleben Sie Theologie jetzt, heute, in der Gegenwart für Sie?
Für mich hat Theologie vor allen Dingen einen, wie Sie schon sagen, sehr weiten Horizont. Dadurch, dass ich natürlich damals bereits durch meine jahrelange Tätigkeit auch ehrenamtlich schon im Bereich des Konfirmandenunterrichts, ich habe jahrelang Konfirmanden betreut, als Teamer hieß
schon
das
immer,
bei uns.
Schon immer.
Tatsächlich direkt nach meiner Konfirmation habe ich damit angefangen. Also
bis
ich hab
in die Gegenwart?
Nein, bis ins Jahr 2020, bis die Corona-Pandemie losgegangen ist. Bis dahin habe ich das gemacht. Also 7 Jahre tatsächlich habe ich das machen dürfen. Und dadurch hatte ich bereits natürlich auch eine gewisse Vorbildung, auch über bestimmte Fragen nachzudenken und mich damit auch immer wieder auseinanderzusetzen. Aber das hat sich hier im Studium natürlich nochmal potenziert und auch nochmal auf ganz andere Füße gestellt, wie man so schön sagt.
Mögen Sie da uns beziehungsweise denen, die uns zuhören, ein paar Impulse geben? Was heißt das? Was ist ja noch so ein bisschen auf weiten Raum, andere Füße?
Ja, zum Beispiel in Oldenburg haben wir das ganz große Glück, dass wir so einen starken Ökumene-Schwerpunkt haben. Und ich muss beispielsweise jetzt auf der Hinsicht sagen, dass Ökumene gerade in meinem vorherigen Wirken in der Gemeinde noch gar nicht so die große Frage gestellt hat, sondern...
Ich muss da mal ganz kurz unterbrechen. Können Sie uns und allen, die uns hören, noch mal kurz sagen, was ist denn Ökumene?
Ökumene, so verstehe ich zumindest Ökumene, bedeutet, dass eben die Vielfalt, die wir im Christentum haben, durch die verschiedenen Denominationen bzw. Konfessionen, sei es von den Methodisten bis hin zum römischen Katholizismus.
Okay.
Und wenn wir da uns die verschiedenen Denominationen und auch den interreligiösen, interkonfessionellen Bereich anschauen, ist hier Oldenburg vor allen Dingen dahingehend ein besonderer Ort für mich gewesen, weil ich hier nochmal ein ganz anderes Verständnis auch davon bekommen habe, was es überhaupt heißt, mit anderen Konfessionen überhaupt in Kontakt zu treten. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Andere Perspektiven.
Und auch die Perspektiven, also auch beispielsweise die Befreiungstheologie aus Lateinamerika, die dann natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet, sowohl in dem einen Bereich des Pentekostalismus.
Ist übrigens für alle, die uns zuhören, nicht nur ein schwieriges Wort auszudrücken oder ist so ein leichter Zungenbrecher. Das sind im weitesten Sinne die Pfingstkirchen, ne? Genau. Und was sich in diesem Spektrum bewegt.
Auf der einen Seite das, aber auch natürlich auf der anderen Seite dann auch dort konkret beispielsweise die katholische, römisch-katholische Kirche, die dort auch in Kontakt treten mit den pentekostalen Gemeinden. Und dadurch hat man da natürlich auch die Möglichkeit, hier durch das Studium auch nochmal selber darüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich? Möchte ich auch beispielsweise in meinem praktischen Wirken ökumenische Begegnungsräume schaffen? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir jetzt für mein Ehrenamt, was ich dann ja durchaus gerade ausführe, auch immer wieder vornehme, dass ich eben die Möglichkeit öffne.
Also diese Räume, ne?
Diese Begegnungsräume, aber natürlich auch Diskussionsräume. Denn es ist ja auch natürlich so, dass man mit seinem Ehrenamt auch in der Öffentlichkeit steht. Man muss vielleicht für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, dass ich als Ehrenamt als Predikant wirke. Das heißt, ich habe das Recht der freien Wortverkündigung und darf Gottesdienste gestalten und das Abendmahl einsetzen in meinem Kirchenkreis. Und dadurch natürlich habe ich auch nochmal einen ganz anderen Zugang auch zu Gemeinden, muss man tatsächlich sagen. Und auch hier kann man auch wieder sagen, dass ich eine Art Grenzgänger bin, dadurch, dass ich in mehreren Gemeinden hin und her springe.
Das war mir noch nicht so ganz, okay, Sie sind als Predikant ausgebildet.
Ganz genau.
Und das ist eine Ausbildung zu einem Ehrenamt. Im Grunde genommen dann so ein bisschen der Grenzraum. Sie sind weder Volltheologe noch ausgebildeter Pfarrer oder wie auch immer. Aber auch mehr als jetzt einfach ein Theologiestudent oder ein Student im Allgemeinen, im Speziellen, sondern Sie haben schon eine Zusatzausbildung und haben damit die Berechtigung, diese Grenzräume unterschiedlicher Gemeinden zu bespielen.
Ganz genau. Also tatsächlich habe ich eine Weiterbildung. Spannend. Ja, ich habe zwei Weiterbildungen tatsächlich gemacht. Okay. Der normale Weg ist, dass man erst Lektor wird. Der Lektor in unserer Landeskirche Hannover, muss ich dazu sagen, ist ein Dienst auch der Wortverkündigung, aber auf der Grundlage einer sogenannten Lesepredigt. Also man hat eine vorgefertigte Lesepredigt, die man dann predigend im Gottesdienst verkünden darf. Das wird aber durch den Predikant, der dann die freie Wortverkündigung hat, quasi ersetzt. Also das ist eine Hierarchiestufe höher, wenn man das so sagen möchte.
Und möchten wir das so sagen?
Ja, ich weiß es nicht. Tatsächlich erlebe ich das schon im Ehrenamt, dass da eine Unterscheidung durchaus wahrnehmbar ist. Also
im Umgang mit Ihnen oder in der Begegnung von Ihrer Person?
Ja, im Umgang mit mir, aber natürlich auch im Umgang, wie die Gemeinde das auch wahrnimmt, weil es durchaus ja noch auch eine äußerliche Veränderung einherbringt. Durch die Predikantenausbildung, die ich durch die Landeskirche machen durfte, habe ich das Recht, einen sogenannten Prädikantentalar zu tragen.
Ah ja, ich hab's.
Und dadurch habe ich
Sie
das
auch äußerlich, ne?
Und äußerlich tritt quasi das Amt stärker in den Vordergrund, indem ich diesen Prädikantentalar, den ich jetzt gerade frisch habe, tatsächlich auch erst seit einem Gottesdienst wirklich trage. Also es ist sehr frisch. Und tatsächlich
darf
merkt
man dazu noch gratulieren?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja. Super. Ich würde noch mal, Herr Becker, noch mal mit reinbringen ins Gespräch. Sie studieren ja auch Germanistik und ich weiß, dass Sie da auch einen besonderen Schwerpunkt haben. Nämlich, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Niederdeutsch.
Ganz genau.
Genau. Und das ist ja durchaus, also für mich jetzt nicht ganz gewöhnlich. Das ist nicht das, was mir jetzt als erstes einfallen würde, wenn ich an ein Germanistikstudium denke. Aber ich fände es nochmal super spannend, wie diese Auseinandersetzung mit Sprache und auch Ihre Forschung, soweit ich weiß, oder Beschäftigung mit dem Niederdeutschen, inwieweit das auch in diesen Verkündigungsdienst, der für mich als Theologin oder als dann Fremde dem Niederdeutsch gegenüber oder überhaupt dem Germanistikstudium, wie sehr das vielleicht auch eine Rolle spielt, überhaupt sich mit Sprache zu beschäftigen und wie sehr das Ihren Verkündigungsdienst vielleicht beeinflusst, positiv auch Ihnen Werkzeug an die Hand gibt, So in die Richtung.
Ich würde vielleicht kurz noch mal starten mit einer Einordnung, was Niederdeutsch überhaupt
sehr
bedeutet.
Sehr gerne, sehr gerne.
Niederdeutsch ist entgegen der meisten Vorstellung kein Dialekt des Deutschen, sondern Niederdeutsch ist eine eigene Sprache.
Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, weil
es eine Regionalsprache ist, die auch durch die europäische Sprachencharta, die es gibt, geschützt wird. Es gibt also einen rechtlichen Mechanismus, der Niederdeutsch als eine zu schützende Sprache in Deutschland ausweist.
Okay.
Also dadurch genießen sie auch einen gewissen Schutzstatus, der rechtlich gefördert wird durch verschiedene Maßnahmen. Und Niederdeutsch ist dadurch kein Dialekt des Hochdeutschen, sondern eine eigenständige Sprache, die beispielsweise mit den Sprachen Friesisch und Englisch eine gemeinsame Sprachfamilie bilden. Mhm. Das geht jetzt sehr weit in die Germanistik und in das Sprachstudium hinein, aber das vielleicht als kurze Vorbemerkung.
Nee, sehr wichtig. Vielen Dank.
Die meisten werden es wahrscheinlich eher kennen unter dem Begriff Plattdeutsch. Mhm. Das ist das, was in Norddeutschland meistens gesprochen wird und auch als erstes assoziiert wird. Der wissenschaftliche Terminus ist aber Niederdeutsch. So, und ich habe in Oldenburg das große Glück gehabt, dass wir hier einen eigenen Forschungsschwerpunkt und Lehrschwerpunkt im Germanistik-Institut haben, der Niederdeutsch und Saterfriesisch beinhaltet.
Okay.
Da bin ich auch beispielsweise schon tätig als studentische Hilfskraft und habe dadurch auch Möglichkeiten, natürlich einmal in der Forschungsperspektive neue Räume zu erschließen. Aber im konkreten Begriff auf mein Ehrenamt ist es natürlich auch nochmal eine sinnvolle Bereicherung, denn ich feiere Gottesdienste nicht nur in Hochdeutsch, sondern auch in niederdeutscher Sprache. Und habe dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive, auch was Sprache und was vor allen Dingen auch die Darlegung von theologischen Inhalten mit Sprache bedeutet. Wir als Predikantinnen und Predikanten bringen ja sowieso schon durch unser Berufsleben, an der Stelle kann man ja sagen, nochmal eine andere Perspektive auch auf theologische Inhalte und wie wir die auch verkündigen im konkreten Vollzug. Aber durch das Niederdeutsche, weil wir dort eine Sprache haben, die nicht stark literalisiert ist. Wir haben wenig.
Was heißt das?
Das heißt konkret, dass wir heute in Niederdeutsch wenig sogenannte Sachprosa etc. haben. Wir haben zwar eine Literatur, eine starke Regionalliteratur, die sich mit Niederdeutsch befasst und die auch auf Niederdeutsch verfasst, aber sie hat nicht den gleichen Status wie das Hochdeutsche. Das hängt damit zusammen, dass wir im ausgehenden 16. Jahrhundert einen sogenannten Schreibsprachenwechsel in Norddeutschland hatten, wo das Niederdeutsche, das als Schreibsprache bekannt war, aber vom Hochdeutschen abgelöst worden ist. Und dadurch hat sich ein Status verschoben, weshalb wir in bestimmten Bereichen, wenn wir zum Beispiel über Klimawandel etc. reden, noch überhaupt Sprachenausbau betreiben müssen, weil uns die Wörter schlicht im Niederdeutschen dazu fehlen.
Ich habe jetzt gerade überlegt, okay, das heißt also im Grunde genommen gibt es, um es jetzt mal so für den Laien oder die Laien irgendwie greifbar zu machen, dass es für bestimmte Themenbereiche ein begrenztes Wortfeld gibt oder ich sag mal ein defizitär möchte ich nicht sagen, das klingt so negativ, aber im Grunde genommen noch Sprache oder Vokabular, meine Wortwahl jetzt, noch irgendwie entwickelt, entstehen muss, müsste. Grob und vor allem interessiert mich ja, wenn ich das noch hinzufügen darf, inwiefern, sagen Sie, ist das eine Bereicherung für den Verkündigungsdienst?
Für mich ist es dahingehend erst einmal zu Ihrer vorherigen. Es ist tatsächlich so, es gibt einige Bereiche, die entsprechend noch sprachlich mit Vokabular noch etwas unterfordert sind oder besser gesagt unterausgestattet sind, weil wir dort eben erst uns wieder in diese Bereiche arbeiten müssen. Das hat auch viel mit Prestige der Sprache zum Beispiel zu tun. Eine Erweiterung oder besser gesagt eine Bereicherung für meinen Verkündigungsdienst ist es dahingehend, theologische Inhalte, die manchmal ja hochkomplex und auch sehr kompliziert ausgedrückt werden können oder ausgedrückt werden, in einfache Sprache zu übersetzen. Das ist eine große Herausforderung, die beispielsweise die Verkündigung im Niederdeutschen für mich immer bietet. Und das macht es aber auch auf der Ebene so angenehm, es dann auf solche simplen Aussagen quasi runterbrechen zu können.
Das wollte ich gerade sagen. Also für Sie eine große Herausforderung, aber im Grunde genommen beschreiben Sie ja, korrigieren Sie mich, ein Prozess der Elementarisierung.
Ja.
Also im Grunde genommen dieses, und da, daran, also dieses, wie Sie es beschrieben haben, jetzt die vermeintlich hohe Theologie, was auch immer das sein mag, aber, und ich weiß auch nicht, inwiefern die jetzt den Raum in der Verkündigung hat, aber es so zu übersetzen ins Niederdeutsche, und da haben Sie ein begrenzteres Wortfeld und müssen im Grunde genommen vereinfachte Aussagen treffen. Und das hat eigentlich für Sie ja auch selber wahrscheinlich einen unheimlichen Mehrwert, oder?
Absolut, weil genau das ist nämlich das, diese sogenannte hohe Theologie.
Ja, was auch immer das ist.
Was auch immer das bedeuten mag, da können wir gerne drüber streiten. Es gibt ja definitiv ganz viele Ideen dazu. Ja. Aber der Punkt ist, es macht es mir natürlich auch nochmal begreifbarer zu sagen, diese Inhalte auf so konkrete Aussagen zu bringen, dass man da auch Bilder mitschafft.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt habe ich hier so Luft geholt und Herr Becker meinte, ich wollte ihn oder wollte ich gar nicht, aber da nochmal einsetzend Bilder zu schaffen. Sie haben sich, glaube ich, in einem Zusammenhang, im Gespräch, glaube ich, oder in unserem E-Mail-Kontakt auch so als Laienprediger bezeichnet oder zumindest diesen Terminus Laie versus, oder ich habe den dann aufgemacht, Experte oder Volltheologe oder Pfarrer, Pfarrerin, ordiniert dann wohlmöglich auch noch. Wenn ich Sie aber jetzt so höre, Herr Becker, würde ich nochmal so gegen Ende unseres Gespräches in Frage stellen, sind Sie denn jetzt der Laie und was heißt das eigentlich? Und auch Ehrenamt und Laienprediger oder eben Predikant versus eben der vermeintlich ordinierte Volltheologe, weil das, was Sie da jetzt gerade einbringen, zeugt von, wie ich finde, einer sehr hohen Expertise, die Sie da eben gerade durch die Germanistik, durch Ihre Auseinandersetzung mit dem Niederdeutschen einbringen.
Das kann man durchaus so sehen. Der Punkt ist aber, der konkrete Begriff Laienprediger setzt hier damit an, dass ich natürlich kein ordinierter Pastor oder Pastorin bin. Ja, aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer hier an der Stelle nochmal der wichtige Hinweis.
Das stimmt, und aber inhaltlich?
Aber inhaltlich für mich, ich würde durchaus sagen, dass ich da wieder ein Grenzgänger bin.
Ah, sehr schön.
Weil ich, ja, ich bin auf der einen Seite durch mein Predikantenehrenamt ein Laienprediger, aber auf der anderen Seite durch mein Studium und durch diese Verquickung von wir nehmen Germanistik und Theologie hier auf, bringe ich natürlich sehr viel Expertenwissen mit. Und das hat sich auch in meiner Ausbildung schon gezeigt. Also auch hier in diesen Kursen, in denen ich ja gesessen habe mit den anderen Laienpredigern, da merkt man schon Unterschiede. Und ich würde deswegen sagen, dass ich wahrscheinlich, was den Laienprediger angeht, eine große Expertise oder Professionalität dadurch schon mitbringe. Ich aber per se erstmal ein Laienprediger bin.
Ein sehr gutes Schlusswort, Herr Becker. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier bei uns im Podcast Zwischendurch und Drin, Theologie an unerhörten Orten. Ich bedanke mich auch bei Ihnen und euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Moin miteinander! Ich bin Thees Becker, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Ostfriesland, nu studiere ich in Orlenborg. Dort studiere ich Deutsch mit Schwerpunkt Niederdeutsch und evangelische Theologie ob Meste für das Gymnasium.
Was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Herrn Becker? Theologie und Germanistik, Theologie und das Studium des Niederdeutschen oder auch des Plattdeutschen, eröffnet ganz neue Räume, Möglichkeiten, theologische Inhalte, theologische Sprache, theologische Ausdrucksformen zu schärfen. Ein begrenztes Vokabular, begrenzte Sprache ist nicht im Sinne einer negativen Begrenzung zu verstehen, sondern vielmehr als die Möglichkeit, konkrete Bilder zu schaffen, zu elementarisieren, Dinge auf den Punkt zu bringen, nochmal ganz anders. Ein neues Expertinwissen entsteht. Wer Lust hat, hier beim Podcast Zwischendurch und Drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wort, Konzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.